Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Woher ich komme? Ursprünglich aus dem schönen Bayern, gerade aus NRW, nur ein Katzensprung von der holländischen Grenze weg. Ich komme aus einer tollen Kindheit und einer nach Freiheit strebenden Jugend. Ich komme aus kaputten Beziehungen und tiefen Freundschaften. Und jetzt gerade komme ich aus herausfordernden Kontaktvermeidungswochen und Streaming-Gottesdiensten, Umbrüchen in der Gemeinde und meiner Doktorarbeit. Da komme ich her.
Wohin ich gehe? Heute versuche ich das schöne Wetter noch zu nutzen. Trinke heute Nachmittag noch ein Käffchen mit meiner Schwester. Und nächste Woche kommt dann der Alltag wieder. Aber der Urlaub ist in Sicht. Und sonst merke ich, dass ich auch nicht so ganz planen kann, ganz langfristig planen kann, was noch alles kommt und was vielleicht abgesagt werden muss. Da gehe ich hin.
Woher kommst du und wohin gehst du? Diese beiden Fragen sollen uns heute durch die Predigt begleiten. Ihren Ursprung haben diese beiden Fragen in einer Geschichte. In der Geschichte einer Frau. Diese Frau heißt Hagar. Wo sie herkommt, sie ist geflohen vor ihrer Herrin. Etwa 2000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Vor kurzem ging es ihr noch richtig gut. Eigentlich kommt sie aus Ägypten, lebt aber nun im Land Kanaan. Dort war sie die ganz persönliche Magd von Sarah. Und Sarah hatte besonderes Vertrauen in Hagar. Nur von Sarah durfte Hagar Befehle empfangen. Nicht einmal der Mann von Sarah, Abraham, nicht einmal der durfte Hagar Befehle geben. Nur Sarah. Bis zu diesem einen Tag, da änderte sich alles. Vorher muss man noch sagen, das wäre alles nicht passiert, wenn Sarah einfach Kinder bekommen könnte. Dann hätten Abraham und Sarah ein Kind bekommen und alles wäre gut geblieben oder vielleicht sogar noch besser geworden. Und dann dieser Tag, diese Entscheidung, dieser eine Moment, der alles auf den Kopf gestellt hat. Sarah war schon total lange verzweifelt, weil sie kein Kind bekommen hatte. Sie hatten viel geklagt, viel gebetet, viel gefleht. Und der Gott von Abraham und Sarah hat es den beiden doch versprochen. Sie werden unzählige Nachkommen haben. Aber seit diesem Versprechen ist nicht viel passiert. Es ist viel Zeit vergangen, aber nichts passiert. Und deshalb entscheidet sich Sarah an jenem Tag selbst aktiv zu werden, quasi kreativ mit dem Versprechen Gottes umzugehen. Denn eine Option, die hatte sie noch. Häufig war das die Notlösung und viele andere Frauen haben das auch schon gemacht. Denn keine Kinder, das gab es einfach nicht. Sie konnte nicht keine Kinder haben. Ohne Kinder war sie keine Frau. Keine Kinder, keine Würde. Keine Kinder, keine Aufmerksamkeit. Keine Kinder, soziale Isolation. Nein, keine Kinder waren keine Option. Und deshalb diese Notlösung. Und für die Notlösung wurde Hagar gebraucht. Denn an jenem Tag bekam Hagar von Sarah den Befehl, von nun an mehr Zeit mit Abraham zu verbringen, seine zweite Frau zu werden und mit ihm Kinder zu bekommen. Diese Kinder würden dann rechtlich als Kinder Sarahs zählen und die Kinderfrage wäre endlich geklärt. Hagar, die wurde nicht gefragt. Mit der wurde das einfach gemacht. Abraham, der wurde gefragt, aber der große Glaubensvater hat seiner Frau einfach klein beigegeben. Und es dauerte nicht lang und Hagar war schwanger. Bis dahin lief alles noch nach Plan. Aber dann fing Hagar an, verständlicherweise, sich über ihre Schwangerschaft zu freuen. Hagar würde Mutter werden, eine richtige Frau sein, nicht kinderlos bleiben müssen wie Sarah, nicht unfruchtbar wie Sarah. Nein, sie, Hagar, sie könnte Kinder bekommen. Und mit ihrem Bauch wuchs ihr Stolz und gleichzeitig nahm ihre Achtung für Sarah ab. Und das ließ Hagar ihre Herrin spüren. Mit kleinen Blicken, vielleicht spitzen Bemerkungen, Sticheleien, Tag für Tag. Aus dem einstigen Vertrauensverhältnis zwischen den beiden Frauen war bittere Konkurrenz geworden. Das bestehende Machtgefüge in der Familie Abrahams war aus den Fugen geraten. Sarah hatte ihre Weise, darauf zu reagieren. Sie beschwerte sich vehement bei Abraham, klagte ihn förmlich an. Am besten soll er ihr Hagar einfach wieder zurückgeben, als Sklavin. Und Abraham willigt ein zweites Mal ein und beugt sich fast beteiligungslos dem Willen seiner Frau. Er gab Hagar wieder unter die Befehlsgewalt Sarahs. Und das hatte fatale Konsequenzen für die schwangere Hagar. Jeden Blick, jede Bemerkung, jede Stichelei zahlte Sarah ihrer Magd jetzt heim und ließ sie die niedrigsten Arbeiten machen. Hagar wurde von Sarah gedemütigt. So lange, bis es Hagar nicht mehr aushielt, bis sie dem Druck nicht mehr standhalten konnte und floh. Sie floh aus dem Hause Abrahams. Raus aus der Konkurrenz, raus aus den Konflikten, raus aus der Demütigung. Da kommt Hagar her. Sie hat ihren eigenen Exodus hinter sich. Sie ist geflohen aus der Familie des großen Glaubensvaters. Und jetzt sitzt sie dort, an der Wasserquelle mitten in der Wüste. Alleine, verlassen, hochschwanger und nicht nur das Leben von ihr selbst, sondern auch das ihres ungeborenen Kindes sind hier in Gefahr. Hagar braucht eine Pause. Wo geht sie hin? Das weiß sie noch nicht. Vielleicht wieder zurück? Keine Ahnung. Die Zukunft ist ein großes Fragezeichen. Irgendwann wird sie ihr Kind bekommen, aber wo kann das sein? Und wer wird ihr helfen? Alleine wird sie das sicher nicht überleben und erst recht nicht in der Wüste. Nein, wo sie hingeht, das weiß Hagar nicht. Sie ist alleine, auf sich gestellt, isoliert, geflüchtet.
Wo Hagar herkommt, sie ist geflohen vor ihrer Herrin. Wo sie hingeht, das weiß sie nicht. Hagars Geschichte ist eine Geschichte vom Leben, voller Machtkämpfe, voller Beziehungsgeflechte, von Problemen. Das, was zwischen Sarah und Hagar passiert ist, ist nichts anderes als ein Machtkampf innerhalb einer Beziehung. Wer hat mehr Ansehen, wer ist die Bessere? Hagar sieht ihre Chance, nach langer Erniedrigung endlich mehr Ansehen zu bekommen. Und Sarah bringt alles in Bewegung, um ihr Ansehen wiederzubekommen. In diesem Geschehen wird Hagar zum Objekt. Dadurch, dass der Vater ihres Kindes Abraham ist, ist es noch zu einem größeren Beziehungsdurcheinander geworden. Denn nun ist sie auch eine Frau Abrahams. Dieser steht aber nicht zu ihr. Abraham, der große Glaubensvater, bleibt als Familienvater in Erinnerung, der Kleinen beigibt. Es ist eine Geschichte vom Leben. Es ist eine Geschichte voller existenzieller Betroffenheit, voller Dramatik, voll Leistungsdruck, Versagensangst und Angst, die gesellschaftliche Stellung zu verlieren. Es ist eine Geschichte vom Leben. Lasst uns zurückblicken. Woher kommst du? Würde ich die Frage jetzt mal in den Raum stellen, kämen so unterschiedliche Antworten zusammen, wie Menschen zuschauen. Jeder hat seine Vergangenheit, die man nicht ändern kann. Jeder hat seine eigene Geschichte. Und sie ist wichtig, sie ist ein bedeutender, nicht auszulöschender Bestandteil deines Lebens. Sie hat uns geprägt, gezeichnet. Und die Vergangenheit hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind. Woher kommst du? Wie ist dein Leben bis jetzt verlaufen? Bist du zufrieden? Woher kommst du? Du bist vielleicht nicht in Deutschland geboren, musstest bzw. musst dich umstellen auf völlig neue, auf eine andere Kultur. Neue Sprache, neue Leute, neues Essen, neue Gerüche. Woher kommst du? Vielleicht kommst du aus einer vollen Arbeitswoche, total stressig und anstrengend, wenig Pausen zwischendurch und mit den Gedanken schon wieder beim nächsten Tag. So nach dem Motto, nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Oder der Alltag war geprägt von Druck, leisten zu müssen, nicht aufzuhören, weil eine Sache fertig werden muss. Und auch gut. Immer weiter und Kraft, Zeit und Konzentration investieren. Es kann aber auch sein, dass dein Alltag geprägt war von Kindern. Sich kümmern, da sein, sie unterstützen. Durch die Veränderung der letzten Monate begleiten. Von morgens bis abends. Woher kommst du? Vielleicht waren deine Beziehungsgeflechten auch irgendwie schwierig die letzten Wochen. Beziehungen, die klar waren, die letzten Jahre vielleicht auch, kommen jetzt durcheinander. Da ist irgendwie der Wurm drin. Beziehungen sind ungeklärt und du fragst dich, wo du bei der Person dran bist. Wohin gehst du? Hagar zum Beispiel weiß es nicht. Ihre Zukunft ist ungewiss. Wohin gehst du? Vielleicht geht es dir ähnlich wie Hagar. Du weißt es nicht. Wenn du nach vorne schaust, dominiert irgendwie Unsicherheit, Unklarheit. Und ein Nebel der Unsicherheit macht sich breit. Es kann sein, dass du auch neue Lebensumstände vor dir hast. Einen Ortswechsel, ein anderer Job. Ein Kind hat sich angekündigt. Ein Übergang von einer Lebensphase in die andere. Das waren jetzt viele Eindrücke, viele Fragen, viele Gedanken. Und wir wollen dir die Möglichkeit bieten, innezuhalten, eine Pause zu machen, still zu werden und zu reflektieren. Woher kommst du? Wohin gehst du?
Hagar ist geflohen. geflohen aus dem Hause Abrahams. Und jetzt sitzt sie hier an der Wasserquelle mitten in der Wüste, hochschwanger, allein, verlassen. Genau da, in der Wüste, an ihrem Tiefpunkt, in ihrer Pause, zwischen der verkorksten Vergangenheit und der unsicheren Zukunft, genau da ruft jemand dazwischen. Hagar, Magd Sarahs, woher kommst du und wohin gehst du? Es ist ein Fremder, der ihr das zuruft. Ein Fremder, der Hagar mit Namen anspricht. Er erkundigt sich nach ihr. Er interessiert sich an ihr. In ihrer Einsamkeit und in ihrer Verlassenheit wendet er sich ihr zu. Und Hagar erzählt ihm alles. Erzählt ihm, dass sie auf der Flucht ist und wo sie herkommt. Daraufhin sagt der Fremde zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Und nach diesem Satz zieht er weiter, der Fremde. Ein Zwischenruf, ein Gespräch, eine ganz normale Begegnung oder doch so viel mehr als eine normale Begegnung, so viel mehr als nur ein Gespräch. Für Hagar ist diese normale Begegnung unendlich wertvoll. Für sie hat sich quasi alles geändert. Da war dieser eine Mensch, der sich ihr in ihrer Verlassenheit zugewandt hat, der ihr in ihrer Einsamkeit Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und er hat zu ihr gesprochen, im Namen Gottes. Und während Hagar so dem Fremden hinterher schaut, begreift Hagar immer mehr, dass es Gott selbst war, der sich ihr in der Wüste zugewandt hat. Gott selbst war es, der ihr Elend erhört hat, der sie dort hat sitzen sehen in all ihrer Verzweiflung und Verlassenheit. Ihr Leben ist immer noch ziemlich verkorkst. Die Machtverhältnisse im Hause Abraham haben sich nicht wirklich verbessert. Aber dort an der Quelle in der Wüste geht ihr auf, dass Gott sich um sie kümmert, dass er sie sieht und sie hört, dass er sich ihre ganze Geschichte angehört hat und dass er sie schon gesehen hat, als sie noch unter Sarah geschuftet hat. Dass sie nicht alleine ist, sondern Gott ihr begegnet, sie sieht und hört. Die Geschichte endet mit drei Namen. Nach der Begegnung mit dem Fremden, nach dieser Gotteserfahrung, gibt Hagar ihrem Gott einen neuen Namen. El-Roi, Gott, der mich sieht. Und aus lauter Dankbarkeit gibt sie auch noch der Quelle, an der sie sitzt, einen neuen Namen. Be'er Lachai Roi, Brunnen des Lebenden, der mich sieht. Und ihr Kind, das sie zur Welt bringen wird, wird Ismael heißen. Gott hat mich gehört.
Eine Begegnung. Diesmal keine, die etwas mit Machtkämpfen oder Beziehungsdramen zu tun hat. Diese Begegnung ist heilsam für Hagar. Das klingt irgendwie so banal, oder? Eine Begegnung und dann ändert sich was? Sie wird aber mit ihrem Namen angeredet. Da kennt sie jemand, da interessiert sich jemand für sie. Hagar. Eine einfache Frau ist von Interesse. Das, was sie zuvor nicht erfahren hat. Die drei Namen, die sie hier nennt, sind essentiell für diese Geschichte. Gott, der mich sieht. Brunnen des Lebenden, der mich sieht. Gott hat mich gehört. Die Begegnung mit diesen Menschen verändert Hagar. Sie wird als Subjekt, als Hagar und nicht als Leihmutter angesehen. Dieses Gespräch wertet sie auf, macht sie stark, indem Gott ihr sein Interesse an ihrer Person zeigt. Gott zeigt sich als menscheninteressiert, menschenzugewandter Gott. Hier geschieht kein großes Wunder. Niemand war gelähmt und konnte danach gehen. Es wurden keine Berge zu Wanken gebracht oder versetzt. Es war eine einfache Begegnung. Und doch so viel mehr. Der Fremde begegnet ihr auf Augenhöhe. Schaut ihr in die Augen. Früher wurde auf sie herabgesehen. Wurde über sie verfügt. Aber mitten in ihrer Situation tritt jemand auf Augenhöhe auf und fragt sie nach ihrem Ergehen. Eigentlich was so ganz Einfaches, was eigentlich Normales. Aber sowas Existenzielles für sie. Und dies alles durch diesen Zwischenruf: Woher kommst du? Wohin gehst du? Ein Gott, der mich sieht. So nennt sie ihren Gott, ein mich ansehender Gott. Ich muss sagen, dass es mich fasziniert, dass Hagar ihrem Gott einen Namen gibt. Mir klingt diese Bezeichnung irgendwie neu und unvertraut, aber es schafft trotzdem eine Nähe. Aussagen wie allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, das höre ich häufiger. Aber ein Gott, der mich ansieht, es ist nicht ein Gott, der mich übersieht, kein Gott, der nur die Fehler anschaut, nicht ein Gott, der nur sieht, was er sehen will. Der Gott des Ansehens, El Roi, das ist das Bekenntnis von Hagar. Das war der Inhalt der Begegnung zwischen ihr und dem Fremden. Er sieht sie auf Augenhöhe an, zeigt Interesse. An ihr, an mir, so einfachem Menschen. An mir, der eine Vergangenheit hat, eine Zukunft hat. An mir, woher ich komme, wohin ich gehe. Der zweite Name ist Gott hat gehört. Jetzt könnte man fragen, Hagar hat sich doch überhaupt nicht beschwert. Sie hat nicht geklagt, zumindest wird das nicht im Text beschrieben. Gott aber hört. Gott ist ein Gott, der hört, auch wenn sie nicht gesagt hat, wie es ihr ergangen ist. Er hat gehört und nicht allein in der Gegenwart. Er hat ihr Stöhnen bei der Arbeit gehört, ihre Enttäuschung, ihre Verbitterung über das Objektsein bei Sarah und Abraham. Er hat sie gehört, auch in der Vergangenheit. Gott hört und sieht dich. Wenn du stumm bist und du niemandem etwas von deinem Ergehen erzählt hast, von deinem Erleben. Gott hört dich, wenn du leise schreist, wenn du tränenlos weinst, wenn du lächelnd verbittert bist. Hier wird nicht ausgesagt, dass danach alles gut ist und Hagar glücklich bis an ihr Lebensende war. Es wird von dem Gott berichtet, der dich in deinem Leben hört und sieht, dem kein Mensch egal ist. Gott hört und sieht, selbst wenn du nicht tagtäglich davon berichtest. Der um Vergangenheit und Zukunft weiß. Es ist kein prüfender Blick, sondern ein liebevoller, dem Menschen zugewandter Blick, mit dem Gott dich ansieht. Woher kommst du? Wohin gehst du? Das sind zwei Fragen, die nicht nur zur Reflexion motivieren, sondern die vielmehr ein Anfang einer Begegnung sein können. Auch heute. Zwischen einer Begegnung von Gott und dir. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.